Die Lesung steht im Buch Lukas, Kapitel 7, die Verse 36 bis 50. Der Pharisäer und die Sünderin vor Jesus. Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er: Wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Da wandte sich Jesus zu ihm. Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte: Meister, bitte sprich. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen. Da erließ er sie ihnen. Was meinst du? Welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Simon antwortete: Ich nehme an, der, dem er die größere Schuld erlassen hat. Richtig, erwiderte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben, sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus: Deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich: Wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau: Dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden.
Das waren Worte des lebendigen Gottes. Dank sei dir, o Herr. Ja, wir wollen noch einmal in diese Passage hineinschauen und sowohl das Anspiel auch der Lebensbericht passen da sehr gut dazu, denn es geht um eine Christusbeziehung. Es geht um die Jesusbeziehung, die er hat mit zwei Menschen. Und es geht nicht darum, hat man eine Beziehung zu Gott oder nicht, sondern diesmal geht es darum, dass man eine hat, aber die man unterschiedlich auslebt. Der eine ist von Liebe überwunden, und der andere hat eine Beziehung zu Jesus, wo es nur um einen Besuch geht. Wir werden das sehen. Es ist zum einen die Sünderin, zum anderen Simon. Und die Frage ist, wer liebt mehr? Wer liebt mehr? Wer hat das tiefere Verhältnis zu Jesus? Auf der einen Seite die Sünderin, die schier zerbricht unter ihrer Last und ihrer Sorgen und ihrer Schuld, und auf der anderen Seite dieser Pharisäer Simon, der auch eine Beziehung zu Jesus hat, aber wo es so ein Besuch ist. Jesus ist da, er ist im Haus, aber es ist eine kühle Angelegenheit, da ist nicht viel Emotion. Und wer mitschreibt, der kann es gerne so mitschreiben, der sollte versuchen, so eine kleine Tabelle zu haben, wo man zwei Säulen hat, zwei Spalten hat, das war's. Auf der linken Seite die Sünderin, auf der rechten Seite den Simon. Und dann kann man das vergleichen. Erstens, die Sünderin, die von der Liebe Christi überwältigt ist, kann ehrlich werden. Sie kann ehrlich werden. Da heißt es in Vers 37, und siehe, eine Frau war in der Stadt und sie war eine Sünderin. Als sie hörte, dass Jesus zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Glas mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen. Sie ging zu Jesus. Und sie war betroffen von ihrer Sünde. Sie wusste, da ist nicht nur ein bisschen ein Problem, sondern ihr ganzes Leben ist zerbrochen. So ist das oft in meinem Leben, dass ich damals gedacht habe, zu Anfang dachte ich noch, ich habe ein kleines Problem in meinem Leben, also mit 6, ich darf die Pfennige nicht aus dem Portemonnaie meiner Mutter klauen. Und wenn ich das unter Kontrolle kriege, dann bin ich heilig. Und dann habe ich festgestellt, nee, ich muss auch noch Bibel lesen. Habe ich gesagt, gut, wenn ich jetzt stille Zeit mache, Bibel lese und bete und fleißig zur Kirche gehe, was ich immer musste, weil meine Mutter Kindergottesdienstleiterin war, dann bin ich heilig. Aber dann wird man älter, dann kommt man ins Teenie-Alter und aus den paar Cent und Pfennigen wurde eine Mark, ein Euro, wurde das Urlaubsgeld, das Feriengeld, das Taschengeld, wie zehntet man? Und dann hat man Freundschaften gehabt und dann so ein bisschen da auch, in welche Clique kommt man rein, wo wird da gesoffen und getrunken und doch die ein oder anderen Drogen genommen. Und dann wird es problematisch und man denkt, na ja, wenn ich dieses Problem zukriege, dann ist meine Straße wieder perfekt. Und so fing ich an, meine Lebensstraße zu pflastern und zu flicken. Hier noch ein bisschen den Missionseinsatz. Hier noch ein bisschen gespendet und dann ist es wieder glatt und ordentlich in meinem Leben. Hier den Fernseher rausgeworfen. Heute muss man auch noch den Fernseher und Handy und Laptop und alles rauswerfen. Aber dann sind meine Gedanken heilig und rein und Herr Jesus, hab du den Stuhl meines Lebens. Und dann merke ich, es machen sich immer mehr Löcher auf. Dann heiratet man und dann kriegt man erst einen Haufen Löcher gezeigt. Ich dachte, ich wäre perfekt, aber das hat mir meine Frau gezeigt, dass das nicht ganz so ist. Dann kriegt man Kinder und die zeigen einem den Rest. Dann hat man Schwiegereltern, ganz spannend. Dann hat man Kollegen, super. Dann hat man Freizeitgäste, ganz toll. Dann hat man noch eine Gemeinde, wow. Und dann hat man noch das Dorf. Bei uns ist es das Dorf, es ist nicht Leipzig, aber ein Dorf. Und das ist schlimmer im Dorf als in der Stadt, ich kann es euch sagen, weil die wissen genau, was du tust und warum du nicht schon wieder mitgeholfen hast im Dorffest. Und dann merkst du, wo du versagst und irgendwann stellst du fest, meine Straße ist nicht mehr zu flicken, die muss erneuert werden. Das ist der Unterschied. Ich mache nicht nur Sünden, ich bin Sünder durch und durch. Und sie ist betroffen von ihrer Schuld und sie weiß nicht aus und ein, sie weiß nur eins, ich muss zu Jesus. Und auf der anderen Seite haben wir Simon und der lebt im Selbstbetrug. Bei ihm scheint es alles korrekt zu sein. Und da habe ich ihn geschrieben, für mich, sie war betroffen von ihrer Sünde und er ist besoffen von seiner Selbstgerechtigkeit. Ich dachte, das wäre eine rhetorische Zuspitzung. Und dann dachte ich, das darfst du eigentlich nicht sagen. Besoffen von der Selbstgerechtigkeit. Da dachte ich, eigentlich ist genau der Punkt. Man ist berauscht von seiner eigenen Größe und Disziplin und Stärke. Wir sagen das nicht so, aber oft leben wir so. Und ihr seht schon, hier unterscheiden sich beide. Beide haben Kontakt mit Jesus. Beide sind im selben Raum mit Jesus. Und beide würden sagen, ich kenne Jesus, aber beide sind grundunterschiedlich. Die eine ist zerbrochen unter ihrer Schuld und der andere sitzt da selbst herrlich und gerecht. Und ich kenne beide Szenen. Und bei manchen ist es genauso wie bei Johanna und wie es bei der Sünderin, wo ich manchmal nicht in den Gottesdienst gehen will. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wo man sagt, lasst mich in Ruhe. Was ich gestern gemacht habe und gesehen habe und getan habe, ich bin nicht mehr würdig, irgendwas zu machen. Da guckt man sich mit 50 im Spiegel an und denkst, du machst Fehler wie mit 15. Ich müsste so heilig sein wie sonst jemand. Und du machst Fehler wie ein Anfänger. Und das ist der eine große Unterschied. Und daraus folgt das nächste. Die Sünderin kommt zu Jesus. Die Sünderin kommt zu Jesus und sie fällt zu Jesu Füßen. Komme, was wolle. Sie fällt zu Jesus Füßen. Komme, was wolle. Ihr ist es egal, was andere Leute denken, ja? Sie ist stadtbekannt. Simon wusste, wer sie war. Und sie sagt, es ist egal, was die Großkopferten, was die obere, die High Society da denkt, ich muss zu Jesus. Und sie bricht aus in Tränen und vor lauter Peinlichkeit fängt sie an, die Tränen trocken zu wischen und abzuwischen von den Füßen. Und sie hat Salbe mitgenommen und will Jesus ehren. Sie hatte dieses Ziel und es ist ihr egal, was andere Menschen denken. Wer von Jesu Liebe überwältigt ist, dem ist es egal, was andere Menschen denken. Der will nur eins, ich will zu Jesus. Und was ist mit Simon? Simon bleibt auf Distanz, er bleibt sitzen und ihm ist nicht egal, was andere Menschen denken. Das sehen wir in Vers 39, da sagt er, wenn dieser ein Prophet wäre und so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jetzt wird's peinlich. Dem Simon ist das peinlich, dass jetzt mitten in dieses angenehme Abendessen plötzlich eine Dame reinkam, die da nichts zu suchen hat. Er achtet darauf, was andere denken. Wie ist es bei uns im Leben? Manch einer von meinen Kumpels hat mir gesagt, das ist einer in einer großen Firma tätig, hohe Position, er sagte, das ist peinlich, bei dir in die Gemeinde zu gehen. Ihr beantwortet Fragen, die keiner stellt. Ihr seid nicht organisiert. Es ist ein Chaos, die Lieder sind gruselig. Die Predigt ist langweilig. Und er bleibt auf Distanz. Es ist mir peinlich, mit euch gesehen zu werden. Und wie ist es mit uns? Gibt es Facebook? Kennt ihr Facebook? Facebook-Anfragen? Anscheinend, wenn ich jetzt einer Facebook-Anfrage zustimme, dann sehen auch meine anderen Freunde, wer jetzt mein Freund ist. Ist das richtig? Ist das halt immer noch so? Oder kann man das ausblenden? Das heißt, manchmal sage ich zu jemandem, ey, das ist echt klasse, ich habe ein gutes Verhältnis zu dir, ich habe morgen Geburtstag, aber da wäre es gut, wenn du nicht kämst, weil da kommen meine anderen Freunde. Ich würde ja bei Facebook dich reinnehmen, meinen Account, du bist mein Freund, aber dann sehen ja andere, dass du mein Freund bist, ich glaube, ich mache eine neue Gruppe auf. Stehe ich zu dem? Wie stehe ich zu den anderen in der Gemeinde? Oder bin ich noch auf meinem hohen Ross? Und Simon scheint da oben ziemlich hoch zu sitzen und ihm ist es unangenehm, was andere denken. Sie ist berührt zu Tränen. Er bleibt hart. Sie ist berührt zu Tränen, sie ist ertappt, sie hat versagt und sie ist schuldig und es ist publik geworden, es ist öffentlich. Und seht ihr, das ist ja manchmal das, was uns dann komplett kaputt macht, ist, wenn es öffentlich wird. Wir können so mit einigem gehen, auch an unsere Schuld in unserem Leben, wenn es keiner mitkriegt. Und das große Ziel ist, dass es keiner mitkriegt. Aber was ist, wenn es öffentlich wird? Man wird mal ertappt mit Pornografie, Ehebruch, mit der Spielsucht, man wird Alkoholiker und plötzlich kommt's raus, hat vorher keiner gemerkt und plötzlich wird man ertappt. Und dann muss man es seiner Frau gestehen, dann muss man es seinen Kollegen gestehen, dann muss man es den Nachbarn sagen und in der Gemeinde. Und dann kommt der Zerbruch. In den Zeiten von Me Too, da sitzt man manchmal da und das ist so oft, wenn so manchmal so ethische Sachen sind und dann sitzt man erst distanziert und sagt, was sind denn das für Sünder und Schlawiner und wie schrecklich leben die? Und dann gehst du in dein eigenes Leben und dann wird es detailliert und dann fragst du, wo warst du ungerecht zu Menschen, zu deinen Kollegen? Wo warst du übergriffig? Wo bist du zu hart gewesen? Wo bist du in der Erziehung ausgerastet? Wo bist du cholerisch geworden? Wo bist du jemandem zu nahe gekommen, zu nahe getreten? Und auf einmal ist es in meinem eigenen Leben. In der ersten Stunde wurde ich gefragt, ob man nicht auch andere Sünden machen kann als so gruselige, offensichtliche. Ja, das fängt schon in den Gedanken an und wir haben es ja gerade eben bekannt. Wir sind schuldig geworden durch das, was wir gedacht, gesagt und getan haben. Das macht uns schuldig. Und da kommt auch noch eine Fahrlässigkeit dazu. Manchmal ist es gar nicht absichtlich. Das ist das Wort, was wir mit der Sünde gar nicht verbringen, aber es ist eine Fahrlässigkeit, wo wir nicht aufpassen, wo wir nicht abbiegen und nicht richtig geguckt haben. Hat mir letztens ein Freund erzählt, auf einmal ganz betroffen, wirkte ganz anders beim Mittag und wir haben dann gesagt, ich fragte, wie geht's dir denn? Er sagt, lass uns gleich weiterreden. Und dann gingen wir raus und dann erzählte er, hätte bei einem Sonntaggottesdienst wäre nach Hause gefahren, nicht aufgepasst und einen Motorradfahrer mitgenommen, die Vorfahrt genommen. Der Motorradfahrer ist tödlich verunglückt. Wie kann man mit dieser Schuld leben? Zerbrochen. Wer noch nie über seine Sünde geweint hat, der mag Jesus kennen, aber er ist noch nicht überwältigt von Jesu Liebe. Du musst nicht über die Sünde geweint haben. Und du kannst trotzdem Jesus kennen. Aber bist du wirklich überwältigt von seiner Liebe? Wer noch nie über seine Sünde geweint hat, der mag Jesus im Leben haben. Ja, der ist da, man hat eine Beziehung zu Jesus, aber er genießt noch keine tiefe Gemeinschaft mit ihm. Wer noch nie über seine Sünde geweint hat, der mag Vergebung haben, aber das Leben aus Gnade hat er noch nicht kennengelernt. Seht ihr, die einen sagen, das kriegen wir schon hin, da müssen wir uns zusammenreißen und wenn es mal daneben geht, dann entschuldige mich und dann geht es gleich weiter. Oder sagt einer, by grace alone, I'm saved by grace alone, sola gratia, sagt Luther, allein durch Gnaden. Und sie ist berührt zu Tränen, er bleibt hart und sie ist, bringt ihr Leben. Das ist der nächste Schritt. Wenn du von Liebe überwältigt bist, dann bringst du etwas zu Jesus. Es sind drei Dinge, die sie ihm bringt. Das eine sind die Tränen des Zerbruchs. Sie weint, aber das macht gar nichts. Und wir haben das hier auch nochmal schön dargestellt. Hier vorne dieses zerbrochene Herz. Das ist das Beste, was man Jesus geben kann. Denn in dem Psalm heißt es, Psalm 51, Vers 19, die Opfer, die Gott gefallen sind, ein geängsteter Geist. Ein geängstetes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Das ist eigentlich das Bessere. Das sind die besten Opfer, die Gott gefallen. Das sind die Trümmer unseres Lebens. Die Schuld, das Versagen, das Vergehen. Damit zu Gott kommen. Und dann kann er uns vergeben. Das ist das Schönste, was wir tun können, in den Wellen und Stürmen unseres Lebens zum Kreuz zu kommen. Und aus den Fragezeichen unseres Lebens ein Ausrufezeichen zu kommen. Aus der Tiefe des Lebens wieder hin zur Freude zu kommen. Und sie gibt ihm ihr Leben. Das steht außer Frage. Sie gibt alles. Und das kennen wir auch, oder? Wo erstmal der Zerbruch da ist, da kann man am besten übergeben, oder? Wie sieht es in der Zwischenzeit bei Simon aus? Da waren die 10 Tränen des Zerbruchs, der Kuss der Liebe und das Öl der Hingabe. Nur nebenbei, in Vers 46, wenn ihr das betrachtet, da sagt Jesus, du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sagt er zu Simon. Sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Und da sind 2 Begriffe, also das eine ist Öl, Elion, und das andere ist Salböl, das ist Myrion. Ist Myrion, und das gibt es auch vorne in Vers 37, ein Glas mit Salböl. Das ist ein wertvolles Öl. Parfum, das war was Wertvolles. Und Jesus sagt, sie hat mir was Wertvolles gegeben und du hast mir noch nicht mal normales Öl gegeben. Er bleibt hart und er bringt allerdings auch was. Es ist nicht so, dass er gar nichts bringt, denn er bringt Gastfreundschaft. Da ist allerdings kein Zerbruch, keine Liebe und keine Hingabe. Kleine Zwischenfrage, wo sind wir? Kennen wir das, zerbrochen vor Jesus zu kommen, überwältigt zu sein vor seiner Liebe und unter Tränen ihm alles zu übergeben? Oder kennen wir das, und das kenne ich auch, wie Simon, in Amt und Würden zu sitzen und zu sagen, ja, ich habe Jesus zu Gast. Du fragst mich, ich habe Jesus eingeladen in mein Leben. Ich bin richtiger Christ. Um das zusammenzufassen, diesen zweiten Abschnitt, bei der Sünderin ist es so, für sie ist es klar, es ist eine Ehre, Jesus zu dienen. Es ist eine Ehre, Jesus zu dienen. Bei Simon hat man den anderen Eindruck. Für Simon scheint es eine Ehre für Jesus zu sein, dass er bei ihm sein darf. Wie ist unser Herz? Sind wir so zerbrochen, ist uns bewusst, aus was für einem Loch, aus einem Drama, aus einem Zerbruch uns Jesus befreit und uns in Amt und Würden stellt, uns gnädig erweist, wir seine Kinder sein dürfen, dass wir aufatmen können und sagen, alles, was wir sind, leben wir jetzt für Jesus. All in. Oder sind wir eher noch auf Simons Seite und denken, naja, also eigentlich sind wir ja recht gut. Also Jesus, dass du bei mir zu Hause sein kannst, da kannst du dich aber von schätzen. Wie übersetze ich das in meinem Leben? Manchmal habe ich den Eindruck, da denke ich, Herr Jesus, mit mir hast du einen guten Fang gemacht. So in aller Bescheidenheit, aber wenn du mal andere siehst, die schwächeln schon nach 2 Andachten. Und guck mal meinen Jugendkreis, wo sind die anderen im Jugendkreis? Wo sind sie? Sollen wir so durchgehen nochmal, Herr Jesus? Und wer ist jetzt noch da? Ich bin 50, bin immer noch bei dir. Und der Hauskreis und der Jugendkreis, und wenn ich nicht mehr die Gemeinde machen würde, wenn ich nicht die Klostermühle leite, oh, die fällt auseinander. Herr Jesus, da kannst du aber stolz auf mich sein. Das würden wir nie sagen, aber manchmal kommt da diese Wurzel hoch, in dieser Hybris, in dieser Anmaßung. Und so sehe ich da diese beiden, die stehen da sehr gegenüber. Wie endet das Ganze? 3. Punkt zum Schluss. Sie wird nachhaltig verändert. Die Sünderin wird nachhaltig verändert. Und wir haben das auch hier gesehen und von Johanna bezeugt bekommen, wie Gott einen nachhaltig verändern kann. Erstens, sie bekommt eine neue Beziehung zu Gott. Sie weiß, mir ist vergeben. Und so endet das ganze Vers 48, dass Jesus zu ihr sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Und sie weiß, Gott hat mir vergeben. Und wenn die anderen mir nicht vergeben, ist mir sowas von egal, aber Gott hat mir vergeben. Ich bin gut mit Gott, ich bin im Reinen mit Gott. Und wenn jetzt andere kommen und sagen, bist du ein arroganter Kerl, sag, das weiß ich schon, habe ich schon mit Gott erklärt. Bist du doof? Ich sage, das haben wir auch schon geklärt, aber mein Vater ist weise. Du musst immer im Mittelpunkt, ja, wir arbeiten dran, dass ich mal nach hinten trete. Warum hast du das falsch gemacht? Ja, das mache ich falsch. Erziehung war doof. Ja, es war doof. Umgang mit Mitarbeitern könnte verbessern. Ja, stimmt. Aber ich weiß eins, Gott hat mir vergeben. Und das Schöne ist, mir ist nicht nur Vergebung zuteil geworden, ich bin nicht nur begnadigt worden, sondern das Schöne ist, Gott ist mir gut. Gott ist mir gut. Das ist noch ein bisschen mehr. Ich erkläre euch das. Wenn meine Frau und ich uns intensiv unterhalten, nennen wir es so, dann haben wir einen ganz spannenden Tag und am Ende des Abends möchte ich aber auch schlafen. Besonders wenn es Samstag ist und ich am Sonntag predige. Also sage ich abends irgendwann, Entschuldigung. Sie sagt, was? Ich sage, Entschuldigung. Der da drüben hat es verstanden. Okay, also ich sage, beim dritten Mal sage ich, ich möchte mich bei dir entschuldigen. Sie sagt, ist gut. Und ich möchte mich auch entschuldigen, sage ich. Okay, ich vergebe dir. Ob ich es vergesse, überlege ich mir noch, aber ich vergebe dir. Und dann kann man wenigstens wieder schlafen, gell? Und so ist dieses Vergeben, ja? Aber dann kommt noch eine andere Sache, dann sagt sie irgendwann, sind wir uns wieder gut? Komischerweise kommt das immer von meiner Frau. Aber sie sagt dann, sind wir uns wieder gut? Inzwischen weiß ich schon und warte darauf und sage, ja! Und das, seht ihr, das ist was ganz anderes. Das ist wie, ist heute was vorgefallen? Nö. Ganz weißes Blatt, ganz neuer Anfang. Nichts ist passiert. Wir sind uns wieder gut. Das ist um Welten besser, als ich habe dir vergeben, oder? Und seht ihr, so ist es im Glauben. Viele von uns Christen wissen, Gott hat mir vergeben. Aber sie verstehen immer noch nicht, Gott ist mir wieder gut. Da sind so viele Menschen, die laufen gedrückt und bedrückt und gedrängt durchs Leben. Ich habe das gemacht und dort versagt. Und dann sage ich, aber Gott hat dir doch vergeben. Ja. Und dann kommt das Gruseligste, dass sie sagen, das kann ich mir selbst nicht vergeben. Und Gott sagt, ich habe es dir nicht nur vergeben, ich habe es auch vergessen und ich bin dir wieder gut. New Chapter, neues Kapitel, neues Blatt. Neuer Lebensabschnitt und wir starten wieder durch. Ganz anders hier, ganz neu da. Und das ist das, was sie erfährt. Gott ist ihr wieder gut und sie bekommt dann eine neue Beziehung zu sich selbst, weil wenn Gott mir gut ist und wenn ich im Reinen mit Gott bin, dann kann ich mich auch wieder selbst annehmen. Was schockt mich noch? Wenn ich offen vor Gott war, dem Herrn dieser Welt, was schockt mich noch, was andere denken? Das ist übrigens von Luther die Freiheit des Christenmenschen an diesem Punkt sehr zu empfehlen. Ein Christenmensch ist ein freier Herr und niemandem untertan. Und ich bin dankbar. Und zur selben Zeit kann ich wieder jedermann untertan sein. Sie bekommt ein neues Verhältnis zu sich und das sagt Jesus hier am Schluss. Ist das nicht schön? Vers 50, dein Glaube hat dir geholfen, gehe hin in Frieden. Gehe hin in Frieden. Komm zum Frieden. Bist du im Frieden bei dir? Bist du befriedet? Oder bist du noch am Jagen? Und dann bekommt sie eine neue Beziehung zu anderen. Sie ist rehabilitiert. Es ist egal, was andere sagen. Aber was ist mit Simon? Wir sind an Vers 50 angekommen und eigentlich wissen wir nicht, was mit Simon passiert. Und die Frage ist für die Simons unter uns, und ich gehöre dahin, gibt es für uns Hartherzigen, gibt uns für unsere Gastgeberschaft, unser harte, selbstgerechtes Leben, gibt es da eine Chance? Ja, es gibt eine Chance, auch Simon bekommt eine Chance, denn er muss auch was lernen. Jesus arbeitet mit ihm und er sagt, du brauchst einen neuen Blick auf Jesus. Simon muss Jesus neu kennenlernen. Für Simon war Jesus ein Besucher und er muss lernen, dass Jesus der Besitzer seines Lebens ist. Wir müssen immer wieder neu lernen, Jesus ist nicht nur der Besucher in meinem Leben, sondern er ist Besitzer meines Lebens. Radikal anders. Er ist der Besitzer meines Stuhles, meines Lebensthrones. Das gehört ihm. Da gibt's eigentlich gar nichts zu verhandeln. Jesus ist nicht nur die Trophäe meines Lebens, die ich mir anstecke und sage, ich bin auch Christ, ich bin auch dabei, ich kann auch was von Jesus und ich habe schon die ganze Bibel gelesen und zwei Verse kenne ich auch. Er ist nicht eine Trophäe in meinem Leben, sondern er ist der Triumphator meines Lebens, er ist der Sieger in meinem Leben. Der Sieger über Hölle, Tod und Teufel und er ist der Mann und der König in meinem Leben. Er ist nicht nur Entertainer, sondern Erlöser meines Lebens. Das sind die Probleme meines Lebens. Und Simon muss lernen, neu auf Jesus zu schauen, um dann ehrlich zu werden mit sich selbst, einen ehrlichen Blick auf sich selbst zu bekommen, mit seinen Vorurteilen, seiner Hartherzigkeit und seiner Herzenskälte und darüber zu erschrecken. Und Simon darf lernen, einen barmherzigen Blick auf den Nächsten zu bekommen. Denn da kommt eine ganz schöne Episode drin, in einem Vers 44, da heißt es, und Jesus wandte sich zur Frau und sprach zu Simon, siehst du diese Frau? Sehr eigenartig. Jesus wendet sich zur Frau und spricht zu Simon. Wie bitte? Jesus wendet sich zur Frau und spricht zu Simon. Normalerweise schaut man dahin, wo man redet. Aber er wendet sich zur Frau und spricht zu Simon, siehst du diese Frau? Er möchte, dass Simon lernt, nicht direkt auf diese Frau zu schauen, sondern durch die Augen Jesus diese Frau zu sehen. Wir müssen lernen, die Menschen durch die Augen Jesu zu sehen. Und dann müssen wir sehen, wie viel Zerbruch dahinter ist. Wie viel Elend in deren Leben ist, und dann werden wir barmherzig. Und das muss ich immer wieder lernen, einen neuen Blick auf Jesus zu bekommen, einen ehrlichen Blick auf mich selbst und einen barmherzigen Blick auf den Nächsten. Und dann gibt es auch Chancen für Menschen wie mich. Und dann darf auch aus einem Simon, wo Jesus nur zu Besuch ist, ein Mann werden, der von der Liebe Jesu überwältigt ist. Und deshalb, Fazit, möchte ich nicht stehen bleiben. Ich möchte nicht nur von Jesus besucht werden, sondern ich möchte von Jesu Liebe überwältigt werden. Und wir haben heute Nachmittag etwas von dieser überwältigenden Liebe Jesu ja ehrlich gehört. Und das wollen wir immer wieder neu erfahren. Und in dieser Gnade Jesu leben. Amen.